MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange.
Wir wagen uns heute nochmal an etwas ganz Neues ran. Und zwar nehmen wir gerade diese MedTalk on Air Podcast-Folge direkt auf dem Medical Mountains Spectaris Gemeinschaftsstand auf der Medica in Düsseldorf auf. Und dieses Mal sitzen wir nicht im Tonstudio, sondern mitten in Halle 10. Das lässt sich dann vermutlich auch an den Hintergrundgeräuschen erkennen. Und was für ein Thema direkt von der Medica aus würde sich besser anbieten als die Zukunft der Medizintechnik. Und dafür habe ich zwei Podcast-Gäste eingeladen, die gleich über ihre Erfahrungen, Perspektiven und Einschätzungen sprechen dürfen. Herzlich willkommen, Andreas Schneider, Marketingdirektor von der MMM Münchner Medizinmechanik GmbH. Und herzlich willkommen, Robert Kreins, COO bei der Anton Hipp GmbH. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid.
Ja, guten Morgen allen zusammen. Ich freue mich auch wieder mal in Düsseldorf auf der Medic zu sein, und zwar als aktives Mitglied. Wir sind 2018 zum letzten Mal hier gewesen mit einem eigenen Stand. Und aus Solidarität zu Spectaris Medical Mountains wollen wir mal diesen Gemeinschaftsstand ausprobieren.
Sehr schön.
Ja, ich freue mich auch riesig, dass wir hier dieses Jahr wieder am Start sind. Wir haben letztes Jahr mal ausgelassen und sind dann von den Mitarbeitern von Medical Mountains auf die Idee gebracht worden, hier dieses Jahr nochmal auszustellen auf diesem schönen Stand von Medical Mountains. Sieht heute Morgen um 10 schon sehr vielversprechend aus, und ja, wir freuen uns auf eine interessante Messe. Die Firma Anton Hipp, wir sind unterwegs im Bereich der Fertigung von Implantaten der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, auch im Bereich additive Fertigung unterwegs, und klassisch produzieren wir nach wie vor noch Scheren am Standort Friedingen.
Perfekt, jetzt hast du mir eigentlich die nächste Frage schon vorweggenommen. Ich wollte nämlich euch anbieten, dass ihr euch noch kurz selber vorstellt. Andreas, dann darfst du noch.
Mein Name kennt ihr bereits, Andreas Schneider, Head of Marketing von der MMM-Gruppe. Die MMM-Gruppe ist in diesem Jahr 70 Jahre alt, und wir befassen uns mit dem Thema Instrumentenaufbereitung im Krankenhaus. Sprich, wir machen Medizinprodukte, Reinigungs- und Infektionsgeräte, Ultraschall, Stessatoren, Dampf- und Niedertemperatur, um eben die Instrumente, die ihr, Robert, herstellt, entsprechend aufzubereiten, damit die Patienten mit sterilen Instrumenten behandelt werden können. Andererseits haben wir noch einen Stand bei in der Pharma- und Laborindustrie. Da haben wir auch spezielle Stessationsverfahren, die wir herstellen und entwickeln, Geräte und Verfahren zum Aufbereiten verschiedenster Produkte im Pharmabereich und im Laborbereich.
Dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Welche maßgebenden Veränderungen habt ihr denn in den letzten Jahren in der Medizintechnik selbst miterlebt? Also was ist so das Prägendste, was ihr findet?
Wir sind immer so ein bisschen geprägt von der Entwicklung im Instrumentenbereich. Das heißt, wir bereiten ja die Instrumente auf, die entwickelt werden, und da sind wir sehr stark gefordert, weil die Instrumente immer komplexer werden, die Geometrien werden komplexer, das heißt auch die Instrumentenaufbereitung wird schwieriger, und da nehmen wir schon sehr, sehr viel wahr, gerade in Richtung Robotik, was sehr stark am Wachsen ist, und das sind für uns zum Teil Knacknüsse, die wir knacken müssen, entsprechende Verfahren zu entwickeln, Maschinen zu entwickeln, die diese Instrumente zuverlässig und validiert aufbereiten können.
Ja, bei uns sind die Herausforderungen, würde ich sagen, die Veränderungen, hauptsächlich auf die Zulassungen beschränkt. Das sind die größten Hürden. Wir sind eine Firma, die auf Innovationen setzt und versucht, auch immer wieder neue Produkte zu entwickeln. Und gerade in unserem Bereich, ein bisschen anders als bei euch, Andreas, mit den Risikoklassen, sind wir mit den Implantaten natürlich in hohen Risikoklassen beheimatet. Und ja, das sind schon die Herausforderungen, die wir hauptsächlich haben. Dann spiegelt sich das Ganze international dann auch wieder im Bereich der Zulassung in den einzelnen Ländern.
Ja, das ist durchaus ein Bereich, den du ansprichst, wo auch wir sehen, wo wir auch gefordert sind weltweit. Wir sind in 120 Märkten unterwegs. Das Thema Registrierung, wir sind ein Klasse 2B-Produkt, würde viele nicht denken. Wir fallen in die gleiche Klasse wie ein Instrument, weil wir Instrumente desinfizieren in unseren Geräten. Deswegen fahren wir in die gleiche Risikoklasse, und das ist für uns genau ein ähnliches Thema. Registrierung in allen Märkten mit FDA, CFDA, was auch immer, ist nicht ganz so einfach mehr. Es wird immer schwieriger. Was wir halt sehen, und gerade eben zum Aufbereiten von komplexen Instrumenten, ist, die Aufbereitungsmethodik selber wird immer aufwendiger. Man muss immer mehr an komplexe und miteinander verbundene Verfahren denken. Es gibt nicht nur noch die spritzende Reinigung, um komplexe Instrumente aufzubereiten, sondern Supporter von Ultraschallsystemen, die entsprechend dann in diese engen Gelenkbereiche noch Reinigungswirkung erzeugen können. Da sehen wir für die Zukunft für uns extrem viel auf uns zukommen, dass man eben kombinierte Verfahren optimal miteinander verheiraten kann.
Es geht ja auch schon ein bisschen in die Richtung Trends, was du also ansprichst. Gerade Robotik ist ja sicherlich ein Trend, der schon da ist und immer größer wird. Was für technologischen Trends erkennt ihr aktuell in der Medizintechnik? Was könnte davon vielleicht wirklich auch nachhaltig für die Zukunft sein?
Ja, ich würde schon sagen, dass im Bereich additive Fertigung, also patientenspezifische Dinge, Implantate, Lösungen in Kombinationen auch mit KI langfristig ein großes Thema werden.
Was im speziellen Fall in unserem Bereich wichtiger wird, wir machen eine komplette schlüsselfertige Abteilung fürs Krankenhaus oder irgendwo in einem eigenen Gebäude als Modulsystem auf der grünen Wiese. Was wir immer wieder feststellen ist, im Moment ist das sehr viel der Trend, nicht bloß in Deutschland, auch in anderen Ländern, dass viele kleine Krankenhäuser zugehen. Dafür größer, immer größer werden, auch die Aufbereitungseinheiten werden immer größer. Das Thema Personalmangel ist ein riesengroßes Thema, dass man fast kein Personal mehr findet, um überhaupt diese Abteilung betreiben zu können. Und daher kommt immer und immer mehr der Trend und die Nachfrage nach automatisierten Lösungen.
So geht es uns auch.
Wir entwickeln derzeit automatisierte Systeme, die wir sagen, die können wir noch selber beherrschen, weil wir sind keine Automatiker grundsätzlich. Und da muss man sich auch immer wieder Partnerfirmen bedienen, die halt komplexe Automatisierung machen können. Die Dänen haben es uns vorgemacht, in Dänemark und Skandinavien grundsätzlich hat man heute AMPs, die sind vollautomatisiert. Das ist wirklich eine Fertigungseinheit, eine Produktion für sterile Medizinprodukte. Dieser Trend schlägt immer und immer mehr voll durch. Wir sehen es gerade auch im Moment in Hongkong. In Hongkong ist es so, dass jede Ausschreibung, die rauskommt, für Reinigungsgeräte verlangt heute AMR-Anbindung, das heißt autonom fahrende Roboter, die Maschinen be- und entladen. Das heißt, das ist für uns der Trend, den wir im Moment für uns am herausforderndsten anschauen.
Wo seht ihr denn die Medizintechnik in den nächsten 10 Jahren? Also was könnte eurer Meinung nach an Verfahren oder Technologien zum einfachen Standard werden?
Wir müssen auf Forschung und Entwicklung setzen. Das machen wir auch, auch wenn wir ein kleines Unternehmen sind. Wir arbeiten mit verschiedenen Instituten zusammen und versuchen immer wieder neue Ideen mit einzubringen, sei es in Standardbereichen unserer Implantate, als auch bei den Implantaten, die wir patientenspezifisch fertigen. Wieder muss ich zurückkommen zu den Hürden, die dann eben die MDR mit sich bringt. Es ist nicht einfach, aber wir sind ein junges, gut aufgestelltes Team und ich denke, wir machen da einen ganz guten Job und gucken positiv in die Zukunft. Also zusammenfassend, wir müssen uns Gedanken machen, neue Ideen auf den Tisch bringen und diese dann auch umsetzen, auch wenn es schwierig ist.
Ja, wir sind da ein bisschen am anderen Ende der Schlange zu ja, dir genau. gesehen eigentlich. Und wir müssen die Sachen, die ihr entwickelt und auf den Markt bringt, möglichst effizient aufbereiten können. Wo ich mir einen Trend vorstellen könnte, ist in der Materialisierung. Dass man Materialien und Oberflächen entwickelt, die einfacher zum Reinigen sind. Dass man auch Instrumentengeometrien hat, die einfach zum Reinigen sind. Ich denke, das Reinigen als Instrument, das fängt ja in der Entwicklung vom Instrument selber
das
an.
Das stimmt, ja.
Und da glaube ich, da ist noch viel Luft nach oben. Gerade eben in der Materialkunde, denke ich mal, idealerweise nimmst du ein Instrument aus dem Körper, da ist nichts mehr dran. An Verschmutzung idealerweise.
Richtig.
Es bleibt einfach da, wo es herkam. Da könnt ihr mir schon noch vorstellen, dass was geht. Natürlich das Thema KI, das wird auch im reinen logistischen Ablauf in einem AMP. Heute ist ja ein AMP-Leiter nicht bloß ein Mensch, der sich mit Hygiene auskennt, sondern der muss sich genauso gut mit Logistik auskennen. Das ist ein halber Logistiker, um möglichst schnell die Instrumente durch die Produktion zu kriegen, damit sie wieder für den nächsten Patienten zur Verfügung stehen, um so auch das Instrumenteninventar im Krankenhaus möglichst tief halten zu können. Also die, glaube ich, die Herausforderungen sind sehr vielschichtig, aber glaube ich eben auch und angefangen bei den Instrumentenherstellern, die auch mit uns als Maschinenhersteller eng zusammenarbeiten, das machen wir heute ja schon, dass man einfach Verfahren entwickelt, dass man die Instrumente zügiger aufbereiten kann. Ob es in Richtung Einweg geht, ist noch die andere Frage. Da spricht man immer wieder davon, macht man vielleicht mehr wieder Einweginstrumente, flexible Endoskope hat man schon drüber gesprochen, Robotik sind es Einweg, sind es Mehrweg. Diese Robotikinstrumente haben ja nur 15 Leben, das heißt 15 Mal aufbereiten, dann muss ich wegschmeißen. Also da weiß man auch noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Das hat natürlich sehr stark einen Einfluss auf das, was wir schlussendlich tun. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend in allen Bereichen.
Bleibt spannend, ja.
Absolut, da kann ich nur zustimmen. Und Robert, du hast schon angeschnitten, die MDR war eine oder ist immer noch eine große regulatorische Hürde für die Unternehmen, auch was die Innovationstätigkeit einfach der Unternehmen betrifft. Gibt es vielleicht noch eine andere regulatorische Hürde, die Innovation aktuell doch ein bisschen ausbremst?
Kann man sagen, ja. Also das hört ja nicht bei der MDR auf. Ja, das geht ja bei der FDA weiter in den USA. Und die meisten Staaten auf der Welt haben ihre eigenen Zulassungen. Es ist ein bisschen einfacher geworden mit den Ageen-Vereinigungen und solchen Sachen. Aber das ist schon unser Hauptproblem letztlich, dass egal, wo wir irgendwo einen Markt erschließen und ein Produkt reinbringen, sind erstmal die regulatorischen Hürden da. Die muss man meistern, da kann man sich ja nicht verstecken davor. Das Problem ist natürlich auch, das macht das Produkt dann am Ende auch manchmal unattraktiv, weil die ganzen hohen Kosten, die muss man ja auch umlegen auf die ganze Sache. Und dann, wenn man die Inflation noch dazu sieht, die Arbeitskräfte, alles steigt, da muss man schon so ein bisschen tricksen und machen und schauen, dass man hier am Ende einen vernünftigen Preis hat und das Produkt vernünftig an den Markt bringt. Ja, am Ende gesagt, muss man einfach dann sagen, der Produktionsstandort Deutschland, der ist halt leider im Moment nicht ganz so attraktiv, wenn man so die Strom-, Energiekosten, Lohnkosten anschaut. Ja, da ziehen wir jetzt nicht den Kopf ein, aber es sind schon Hürden. Ja, in Kombination mit den Regularien wirkt sich das am Ende natürlich auf den Preis aus. An der Qualität können wir nicht sparen, natürlich nicht. Aber so ist die Realität dann eben.
Ja, du sprichst ein wahres Thema an, das Thema Made in Germany. Das ist auch immer bei uns ein bisschen Dauerbrenner, wie wichtig ist es grundsätzlich noch und mit was ist es verbunden? Made in Germany ist immer verbunden mit relativ hohen Kosten der Produkte. Natürlich auch mit Innovation, das hofft man natürlich, richtig, dass man auch entsprechend innovative Produkte hat, als Engineering-Standort Germany. Aber eben auch on top kommt das Thema Regularien, das heißt MDR, die ist ja nicht so, dass sie die Produkte günstig macht, sondern die macht die Produkte teurer.
Ganz genau.
Andererseits kann man sagen, da teilt sich vielleicht einmal der Spreu vom Weizen, weil sich dann nur noch Firmen leisten können, die gesund sind, sage ich jetzt mal. Und vielleicht andere sagen sie, ich gehe nicht in die USA, die erhöhte 510K ist mir zu hoch und zu teuer und zu aufwendig und was auch immer. Und das gibt es auch in anderen Märkten, ähnliche Verfahren, die heute für die Zulassung hergezogen werden. Und ich denke schon, das ist nicht bloß ein Segen, sondern auch eine riesige Herausforderung, das Thema MDR für mittelständische Betriebe, wie wir das sind.
Ja, muss man sagen, es ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Also eine Firma, die wie wir die MDR und die ganzen Regulatorien dann packt, da trennt sich dann schon auch ein Stück weit die Spreu vom Weizen.
Ja.
Also ich drücke es mal vorsichtig aus. Nicht jeder kann mehr an die Märkte, genau. So einfach. Hat schon was für sich, aber ändert ja nichts an der Tatsache, dass es teilweise schon ein großes Hemmnis ist.
Ja, und wenn man jetzt guckt, jetzt gehört bei uns in unserem Bereich, wir sind eben noch ein familiengeführtes Unternehmen mit etwas über 1250 Mitarbeitern weltweit. Aber wir kämpfen hier gegen große Konzerne wie ein Miele, der sich jetzt Dealco und Bellimed vereinleibt hat, eine Steris, das sind Multimilliardenkonzerne, Gettinge, die können mit ganz anderen Instrumenten arbeiten, sprich, die haben viel mehr Potenzial, das Thema Regulatory abzudecken, da haben die einen riesen Bauchladen an Menschen und Anwälten und sich darum kümmern. Und das sind auch bei uns so teilweise fast ein bisschen Nebenkriegsschauplätze, die man einfach noch in der Firma hat und die braucht man und die muss man entsprechend auch aufstellen, damit man international auch verkaufen kann.
Ja, es muss keines unterschreiben. Also wir, ich sage mal, überschlagen 10% unserer Manpower, packen wir schlicht und ergreifend in Qualitätsmanagement und Regulatories.
Absolut.
Das muss man mal so sehen. 10% von einer kleinen Firma sind natürlich eine ganz andere Hausnummer wie 10% von einer Firma, die vielleicht 2000 Mitarbeiter hat. Und wir müssen am Ende dasselbe stemmen. Einfach um nochmal zu unterstreichen, dass wir als kleine Firma denn ja das Problem dann auch noch, ich will es einfach behaupten, noch ein Stück weit schwieriger haben als eine große. Ich will es jetzt nicht kleinreden, dass die Großen das nicht haben, aber ist das auf mehrere Köpfe umverteilt.
Und da muss man auch gucken, wo man schlussendlich auch bleibt. Aber ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Das dürfen wir sehr, sehr, sehr sagen. Wir haben die letzten paar Jahre sehr, sehr gute Jahre gehabt, die besten Jahre der Geschichte, auch trotz Covid und vielleicht auch wegen Covid auch ein bisschen. Wir haben da in dem Sinne nicht drunter gelitten.
Können wir auch nicht behaupten. Covid hat uns ein bisschen dazu gebracht, auch die Zeit, die man eingespart hat durch fehlende Reisen, fehlende Messen, einfach dahingehend zu kompensieren in neue Produkte, in neue Ideen. Da ist man mal wieder am Tisch gesessen und hat versucht, das Portfolio weiterzubringen. Und das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen.
Kommen wir noch mal ein bisschen zurück zu diesen regulatorischen Hürden. Was würdet ihr denn sagen, welche Rahmenbedingungen müsste man vielleicht sogar anpassen, damit die Zukunft der Medizintechnik weiterhin einfach auch stark ist, in Made in Germany?
Die Regulatoren sollten nicht dazu führen, dass man den Herstellern und gerade im KMU-Bereich so quasi das Gefühl hat, man will denen ein Bein stellen. die muss es geben, ja, die soll es auch geben, aber die müssen irgendwo so definiert sein können, dass man sagen kann, man muss die Kirche zum Teil noch im Dorf lassen. Was man heute alles da machen muss, regulatory-mäßig, das ist ja Wahnsinn zum Teil, wirklich. Da muss man sich manchmal fragen, was mache ich denn da eigentlich? Und das hat sich schon sehr stark verändert und ich glaube, da wäre es schon gut, auch die ganze Klassifizierung der Medizinprodukte, die braucht es natürlich, aber ich denke, Mama, wir werden da über einen Kamm geschert, wo wir vielleicht nicht unbedingt hingehören, in unserem Fall.
In unserem Fall auch, es ist einfach auch die verschiedenen Dinge, auch die unterschiedlichen benannten Stellen, sage ich mal. Ich meine, es gibt ein Papier, ein MDR, da kommen wir alle nicht drum rum und das ist am Ende auch gut so. Aber diese Interpretierbarkeit von allem, das macht alles so ein bisschen schwierig. Der eine Auditor, der sieht es so, der andere so. Macht uns das Leben nicht leichter? Eine Idee wäre das vielleicht, alles ein bisschen mehr zu vereinheitlichen. Aber ja, ich denke, das wird jetzt kurzfristig schwierig, aber langfristig betrachtet muss ich da schon ein bisschen was tun, weil sonst wird sich der ein oder andere doch auch noch schwerer tun.
Ja, und das ist ganz lustig, wenn ich so die Entwicklung schaue, ich bin jetzt seit 1998 in dem Bereich unterwegs, wenn man früher einen Audit gehabt hat, ne, als das Thema Medizinprodukte noch gar nicht
so groß, mich gut.
Da konnte man irgendwas erzählen, das hat der Audit, weil die haben selber keine Ahnung gehabt.
Ganz genau.
Und heute ist es regulatory-mäßig so gestrafft eigentlich und man hat trotzdem viel zu wenige benannte Stellen, die eine Firma auditieren können. Das heißt, da ist auch ein Personalmangel da.
Das ist ein großer Personalmangel.
Auditoren, die einem auditieren können und da hat man immer wieder die Frage, auf wen triffst du, mit wem machst du es? Die einen haben es vielleicht einfacher als die anderen. Da wird auch nicht mit gleichen Ellen gemessen in dem Bereich.
Was mir so ein bisschen auch auffällt, ist, wir tun uns hier in Europa, speziell in Deutschland, sehr schwer mit den Zulassungen. Und mir fällt einfach auf, wenn ich hier auch gerade über die Medica laufe, dass auch unsere Freunde in der Medizintechnik, die vielleicht aus Fernost kommen, auch alle ein CE-Zeichen tragen. Mich nimmt es dann ab und zu mal ein Wunder, wie das dann so einfach funktioniert. Ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, aber wir wissen, wie schwierig es ist, sich zertifizieren zu lassen. Wir haben die Audits im Haus, ja, wir haben die internen Audits, alles. Und es nimmt mich tatsächlich ein Wunder, wie das andere dann auch schaffen, wo man sich es vielleicht gar nicht so vorstellen könnte.
Wenn Sie die Produkte dann auch vergleichen, wie kann das sein, dass es das Gleiche ist zum Teil?
Ja, aber fühlt ja, sich manchmal komisch an.
Ja, wir sind natürlich mit unserer deutschen Gründlichkeit dahin auch geprägt, alles genau so zu machen, wie es der Gesetzgeber sieht und alles entsprechend so zu dokumentieren, dass man safe ist. Und das ist halt einfach, das ist der Faktor, der da eine Rolle spielt. Und ich denke, das müsste auch entsprechend, wenn man Produkte untereinander bewertet, ist das für mich ein Thema, wo ich sagen kann, okay, wenn ich jetzt weiß, das Produkt kommt aus Deutschland oder irgendwo aus einem anderen Land, kann ich davon ausgehen, ich unterstelle es jetzt einfach mal, dass man davon ausgeht, dass auch hier die ganzen QM-Systeme, die diese Hersteller anwenden, auch State of the Art sind.
Sollten sie ja sein.
Ja, genau.
Blicken wir einfach noch mal ein bisschen in die Zukunft. Wie wichtig ist denn eurer Meinung nach die Zusammenarbeit zwischen Medizintechnik, IT, Forschung und Kliniken eben für die zukünftige Entwicklung auch der Medizintechnik?
Mit den Kliniken sind wir da ganz stark verbunden und auch mit den Universitätskliniken, mit denen wir auch schon unsere Forschungen betreiben, auch mit verschiedenen Instituten. Diese Zusammenarbeit und diese Netzwerke, die sind extrem wichtig. Und ja, da setzen wir auch voll drauf.
Ja, absolut. Also ich kann das nur bestätigen. Man kann ein State-of-the-Art-Medizinprodukt mit allem, was dazugehört, nicht in der Dunkelkammer entwickeln.
Das kann man nicht, nein.
Ich sehe das immer wieder dankbarerweise. Wir haben eine eigene Schulungsakademie für Personal, die im Bereich der AMP, der Instrumentenaufbereitung, arbeiten und gemeinsam mit deinem Wettbewerb, Karl-S. Martin, betreiben wir die auch. Und ich war letzte Woche gerade in Tuttlingen für eine Aufnahme von einem Fachkundemodul. Und da wird es einem immer wieder bewusst, dass eigentlich, was wir tun, hat sehr viel mit Workflow zu tun, mit Dokumentation zu tun, mit Validierung zu tun und mit der Anwendung zu tun. Das geht nur, wenn alle im gleichen Boot sitzen, sonst funktioniert es nicht. Gute Systeme, durchgängige Systeme, validierbare Systeme kann man nur gemeinsam entwickeln. Im Sinne des Wohles des Patienten schlussendlich. Sonst leidet man Schiffbruch. Also man muss und man ist dazu gezwungen und gefordert, gemeinsam mit Kunden, gemeinsam mit Instrumentenherstellern, aber auch Softwarefirmen. Heute kommt das Thema Automatisierung logischerweise noch dazu. Was zwar nicht als solches damit zu tun hat, dass das Instrument sauber wird, aber halt, dass der Ablauf möglichst smooth geht und dass ich halt solche Hürden, die im Moment im Raum stehen, mit, ich finde, kein Fachpersonal und das Fachpersonal, was ich dann habe, sollte möglichst nicht noch irgendwelche Wägelchen durch die Gegend schippen müssen. Oder das Thema Arbeitsergonomie am Arbeitsplatz. Man hat sehr viele Krankschreibungen, weil die Leute in der AMP sehr viel Gewicht heben müssen. Wenn man sich das vorstellt, in einem Konfektionierungsbereich am Ende des Stressators, wenn die Schrego-Container gehoben werden, das glaubt man fast nicht, aber die Zahlen sind valide, hebt eine Frau pro Tag ca. 3 Tonnen Material rum. Und wenn man solche Sachen durch ökonomische gestalten kann, sprich automatisieren kann, sind es auch Themen, die eben damit reinspielen, dieses Konsortium an Firmen, die gemeinsam dazu sorgen müssen, dass man einerseits saubere und schnelle Instrumente hat, die man in einem vernünftigen Kostenrahmen aufbereiten kann. Kostendruck spielt auch eine Rolle. Darum fragt man sich immer, was ist denn der Trigger für Automatisierung? In der Industrie sind sehr oft die Kosten oder schnellere Produktionszeiten. Bei uns ist es mehr so im Moment der Trigger, ich finde kein Personal. Ich muss automatisieren, weil ich zu wenig Personal habe. Und das ist halt ein Zusammenspiel aus sehr, sehr vielen Firmen, die schlussendlich dafür da sind oder verantwortlich sind, dass ein Krankenhausbetrieb vernünftig funktionieren kann, zu vernünftigen Kosten schlussendlich.
Das kann ich unterschreiben. Das Thema Personal haben wir auch. Wir finden einfach keine Fachkräfte. Wir suchen händeringend im Prinzip Chirurgiemechaniker, CNC-Bediener. Das ist bei uns einfach nicht möglich. Und die Qualität der Bewerber ist einfach so, dass das einfach schwierig ist, ja? Muss man einfach sagen. Und das macht uns das Leben schon schwer. Also wie lange wir an unserem Standort dann noch das mit den chirurgischen Scheren jetzt, wo man ja wirklich, das ist ja reine Handarbeit, durchziehen können, wirklich maßgeblich davon ab, wen wir denn finden.
Und das hat sich lustig über die letzten 30 Jahre nicht verändert. Ich kann mich gut erinnern, ich habe in der Maschinenfabrik gearbeitet. Wenn ich die Maschine verkaufen will, eine komplexe Zweiständer Bohrwerk, wenn ich nicht noch den Mitarbeiter mitverkaufen kann, dann kann ich die Maschine nicht verkaufen. Weil die sagen, ich kann das zwar kaufen, das ist wunderschön, aber gib mir den Mann, der die auch bedienen kann. Das war damals schon das Thema, ist heute immer noch.
Heute immer noch das Thema. Ja, und eben in den Bereichen, wo halt relativ viel Handwerk, wenig Maschineneinsatz kommen, da kann man wenig automatisieren. Das ist bei uns der Fall, tatsächlich.
Genau, und wenn du dann teure Teile hast auf deiner Maschine, genau, und dann Leute hast, die nicht qualifiziert sind, um das Ding zu bedienen, hast du auch ein schwieriges Risiko.
So, und jetzt sitzen wir ja heute mitten in Halle 10 auf der Medica. Wie wichtig seht ihr solche gemeinsamen Auftritte wie hier auf diesem Gemeinschaftsstand für die Zukunft der einzelnen Medizintechnikunternehmen auch oder vielleicht auch der ganzen Branche?
Total wichtig. Ja, gerade mit Medical Mountains zusammen, das hat schon seine Vorteile. Zu einem, Medical Mountains ist ja mittlerweile ein großer Name. Ja, das hat im Hintergrund auch einen gewissen Werbeeffekt, wenn man das Privileg hat, dann auch mit an dem Stand zu sein. Und man präsentiert sich natürlich wesentlich größer, wenn man am Ende die Kosten dann umlegt, auch etwas preiswerter. Ja, und ich denke, die ganzen Synergien, die wir mit Medical Mountains dann auch haben, spiegeln sich hier dann auch auf dem Messestand wieder. Man tauscht sich dann persönlich dann auch aus. Die Netzwerke finden hier statt. Und ja, für uns ist es wichtig und richtig.
Kann ich nur so unterstreichen, Robert, was du sagst. Für uns ist es ja, wie gesagt, nach 2018 der erste, sag ich mal, Live-Auftritt auf der Medica wieder mit Medical Mountain Spectaris. Und ja, natürlich, solche Messen sind in erster Linie eine Händelshow. Wir haben das immer wieder all die Jahre, sind auch im Dubai jedes Jahr an der Arab Health. Und man kann sagen, 80% der Leute, die sie besuchen, sind Händler. So, es kommen fast keine Endkunden mehr auf die Medica. Erstens, weil sie im Krankenhaus so zu wenig Personal haben, dann nicht noch die Leute auf die Messen geschickt werden. Die dürfen irgendwo hingeschickt werden, wo es einen ausbildenden Charakter hat, sprich auf Kongresse. Die greifen wir natürlich auch ab. Aber trotzdem ist es gut, präsent zu sein. Und ich finde es eigentlich ganz schön und charmant, obwohl ich am Anfang, bin ganz ehrlich, skeptisch war ein bisschen. Ich dachte, ich kenne die Firmen nicht. Ne? Also wenn man an Tuttlingen denkt, denkt man an andere Namen, ganz ehrlich. Aber ich finde es trotzdem super, weil genau, es sind so viele Synergien, wenn ich da auf das Bild rüber schaue. Das sind komplexe Instrumente, das ist das Thema, was ich vorhin aufgegriffen habe. Und wenn man sich da ergänzend darstellt auf einer Plattform wie hier, finde ich das total bereichernd. Also nicht bloß jetzt auf Kundenseite, sicherlich auch, aber für uns als gemeinsame Industrie finde ich das bereichernd, um auch dieses Netzwerk entsprechend in die richtige Richtung zu pflegen.
Ja, ich denke, das Stichwort Netzwerk, das ist schon das Richtige. Ich denke, da werden wir schon relativ viel erleben in den nächsten 4 Tagen. Wir selbst erwarten hauptsächlich potenzielle Händler oder eben Bestandskunden hier und freuen uns, die hier an unserem schönen Stand dann auch begrüßen zu dürfen.
Ja, genau, es ist bei uns genauso. Wir haben eben all die Jahre, wo wir nicht hier waren, hat man immer wieder gemerkt, die Leute suchen trotzdem irgendwo eine Anlaufstelle, haben die nicht. Natürlich kann ich Meetings vereinbaren und sagen, ich komme da auf die Medica 2, 3 Tage, man trifft sich. Aber wenn man halt eine Anlaufstelle hat, wie jetzt hier, dann wissen die Leute, man ist im Messekatalog, dann kommen die hier hin. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt diese Woche. Ich freue mich drauf und ich hoffe auf ein sehr positives Outcome schlussendlich, dass man sagen kann, okay, wir wollen an diese Plattform auch festladen als MMM Group.
Perfekt, dann würde ich das einfach mal so festhalten, dass wir alle an der Medica festhalten, um uns gemeinsam als Industrie und Branche zu zeigen. Gibt es denn von eurer Seite aus noch irgendwas zur Zukunft der Medizintechnik, was ich noch nicht gefragt habe, was aber Platz in dieser Podcast-Folge finden sollte?
Wenige kranke Patienten.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Leider müsste man das eigentlich der Medizintechnik wünschen, obwohl es der Industrie nicht gut ist. Ja,
ein schräger Wunsch wollen wir nicht.
Natürlich.
Wir wollen auf der einen Seite unsere Produkte natürlich verkaufen, aber für die Patienten wünscht man natürlich, dass ihnen so schreckliche Sachen nicht passieren. Aber zusammenfassend kann man sagen, wenn es denn dann passiert, dann sind sie mit unseren Produkten ganz gut versorgt.
Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich.
Das finde ich auch. Vielen Dank euch beiden, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden habt und eure Einschätzungen mit uns zur Zukunft der Medizintechnik geteilt habt. Ihr seid aber noch nicht ganz erlöst, denn es gibt bei uns eine Rubrik, um unsere Studiogäste noch ein bisschen besser kennenlernen zu können. Und zwar stelle ich euch jetzt 3 Entweder-Oder-Fragen und ihr dürft euch jeweils nur für eine Antwort entscheiden. Das wird spaßig.
Jetzt wird's spannend.
Das ist somit mein liebster Teil vom Podcast. Und es ist ja so, ja, nächsten Monat ist Weihnachten, deshalb habe ich die Fragen mal ein bisschen an Weihnachten angegliedert. Genau. Schnee an Weihnachten oder lieber warmes Wetter über die Feiertage?
Unbedingt Schnee, sehr kalt, dass der Schnee trocken ist und nicht so wie die letzten Jahre. Es schneit mal 3 Tage, dann ist es wieder sommerlich warm, dann ist es wieder nur noch Pflotsch draußen. Nein, Schnee unbedingt, Winter ist Schnee.
Auch Schnee, aber kalt, sonnig und trocken, das wäre schön.
Okay, das ist ein guter Mix, den finde ich gut. Geschenke frühzeitig kaufen oder Last-Minute-Shopping vor den Weihnachtstagen?
Keine Geschenke mehr kaufen, weil wir haben ja alles. Wir sollen uns Zeit schenken. Aber materielle Geschenke, bei uns in der Familie ist es abgeschafft, weil wir haben alles.
Ja, also meine Frau und ich, wir schenken uns zu Weihnachten eigentlich auch nichts mehr, weil wir, wie Andreas schon sagt, wir sind ja Menschen, wir haben ja eigentlich alles. Wenn man in eine andere Region der Erde schaut, sieht es anders aus. Also wir haben dieses ungeschriebene Agreement, wir schenken uns nichts. Ganz oft hält sich meine Frau nicht dran. aber dann mit einer Kleinigkeit. Und ja, unseren Sohn beschenken wir schon noch. Der wird jetzt erst nächstes Jahr 18.
Natürlich,
der kriegt
Kindern
schon ein bisschen noch was.
Bei Kindern ist was anderes.
Okay, und dann die letzte Frage ist immer noch zum Podcast-Thema. Mehr Innovation bei zukünftigen Geräten oder mehr Innovation bei der zukünftigen Software?
Na gut, ich meine, die Geräte kommen heute ohne Software nicht aus. Ich finde, es ist eine Kombination. Ich finde, wir müssen einfach Innovation in zukünftigen Medizinprodukten ausrichten, um den Patienten möglichst schnell wieder gesund zu kriegen.
Würde ich auch so sehen, die Geräte kommen ohne Software nicht aus heutzutage. Ich denke, Innovationen in Software zu bringen, sie vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, dass es für Mainstream verständlicher ist, wäre vielleicht nicht schlecht. Also ich hatte letztlich mal das Glück, mir so eine KI-Brille aufsetzen zu dürfen. Was damit mit der Software drumherum passierte, das waren für mich böhmische Dörfer. Ich sage mal beidermaßen.
Seine kann ohne das andere nicht und beides zusammen schlau eingesetzt, wegweisend, dass die Medizintechnik für den Patienten erträglicher wird und minimalinvasive Heilungskosten sinken grundsätzlich. Das muss eigentlich das Ziel sein.
Und damit sind wir dann am Schluss unserer heutigen Podcast-Folge MedTalk on Air angelangt. Vielen Dank euch beiden nochmals für eure Zeit und eure Expertise. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Sehr gerne, Julia. Immer gerne. Hat super Spaß gemacht. War das erste Mal in der Art und Weise. So ein Podcast fand ich cool. Und ich wünsche uns allen eine sehr erfolgreiche Medica 2024.
Ja, Julia, von meiner Seite auch. Mir hat es auch riesen Spaß gemacht. Und ich wünsche euch und uns auch eine erfolgreiche Messe hier die nächsten 4 Tage. Und herzlichen Dank fürs Gespräch.
Und euch da draußen auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat unser Messe-Podcast aus Düsseldorf ebenso gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es eine neue Folge MedTalk on Air gibt. Bis dahin macht es gut, habt schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Bis bald. Tschüss.
Servus, frohe Weihnachten, bleibt gesund.
Jawohl, bleibt gesund, alles Gute.
Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Abonniert jetzt unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.